Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer und Chefredakteur von datenbusiness.de. Ich werde hier verschiedene Themen der Datenwertschöpfung besprechen, mal allein und mal mit tollen, hochkarätigen Gästen, nämlich den Machern der Datenwirtschaft. Heute zu Gast Andreas Kretz von Bosch Rexroth. Hallo Andreas, schön, dass du dir die Zeit nimmst an einem so schönen Frühlingstag.
Hi Bernhard, danke, dass du mich eingeladen hast.
Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Du bist, wie schon gesagt, bei Bosch Rexroth und zwar dein Titel dort ist Big Data Platform Team Lead und parallel dazu bist du ein, man kann schon sagen, Influencer, nämlich ein Top Voice Data Science Analytics 2018 und 2019 auf LinkedIn. Und du machst eben noch viele andere Sachen, können wir alles mal gleich besprechen. Team Data Science, Plumbers of Data Science, Podcast, YouTube-Channel etc. Ich würde vorschlagen, dass wir zunächst Bosch Rexroth ansprechen und dann auf dein, in Anführungsstrichen, Lifestyle-Business eingehen. Ist das für dich okay?
Können wir das machen, ja.
Top. Vielleicht gleich mal die erste Frage. Machst du das 40 Stunden, Bosch Rexroth?
Ja, Fulltime.
Okay, krass, weil, weil das ganze andere ist ja doch recht viel so nebenbei. Das heißt, du bist dann ja da wahrscheinlich so in Summe 60 Stunden, 70 Stunden.
Ich rechne es nicht mehr aus. es ist halt immer, es ist auch so ein bisschen ein Passion-Projekt. Ich habe dafür keine großen anderen Hobbys, von daher.
Kinder anscheinend. Ich sehe Bilder mit. Ja, die,
das stimmt. Aber jetzt, durch die Corona, ist es natürlich super. Jetzt bin ich daheim, jetzt kann ich auch immer mal wieder schnell mal rübergucken.
Okay, na dann lass uns doch einsteigen mit Bosch Rexroth. Da bist du über 8 Jahre.
Das stimmt, ja.
Und du bist Data Engineer, Data Architect, gar nicht Data Scientist, aber du arbeitest logischerweise sehr, sehr viel mit Data Scientists zusammen. Erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Werdegang konkret jetzt zu deiner Tätigkeit bei Bosch Rexroth.
Ja, also prinzipiell bin ich, würde ich mich als ITler betiteln. Ich bin eigentlich schon immer, an IT interessiert, an Computer interessiert. Hatte ursprünglich mal eine Lehre gemacht als Mechatroniker, aber dann hat mich doch die IT wieder hingezogen. Dann habe ich Informatiktechniker gemacht und dann habe ich dann doch nochmal Informatik studiert. Und dann bin ich über einen SAP-Umweg zu Bosch Rexroth gekommen. Arbeite da im IoT-Umfeld. Also da geht's, Rexroth ist Maschinenbaubranche, also speziell, wo ich jetzt da bin, Hydraulikmaschinen. Einfach um das Thema Maschinen anschließen, Predictive Maintenance mitmachen, Analysen. Und da brauchst du natürlich ein Engineering dafür. Nur Data Scientists bringen dir da wenig. Und da bin ich jetzt schon seit längerem im Engineering-Bereich unterwegs.
Wie groß ist dein Team dort?
Das kann ich dir so jetzt nicht sagen. Es sind ein paar Leute.
Okay. Und gemischt. Top Secret.
Es ist immer, ich kann nicht so, so genau über die Firma und was genau ich da mache. Ist natürlich, weil ich kann auch nicht für die Firma sprechen. Deswegen muss ich da ein bisschen zurückhalten.
Ja, aber eine Mischung aus Data Engineers und Data Scientists natürlich. Und du verantwortest dort sowohl Data Scientists oder gibt es da noch einen sozusagen Teamlead für die Data Science Seite?
Genau. Also ich hab rein das Engineering, das hat sich eigentlich so bewiesen. Habe ich auch so schon öfters gesehen, dass das einfach gut funktioniert. Du unterteilst Engineering und die Data Scientisten. Und hast einfach, klar, du musst dann sicherstellen, dass du von der Kommunikation her da immer sauber bleibst und immer alle up to date hältst. Aber das ist eigentlich so ein gutes Zusammenarbeiten und du brauchst eigentlich zwei Teams. Mhm.
Okay. Was können wir denn noch erfahren zu deiner Tätigkeit dort? Wir gehen natürlich gleich auf deine ganzen Tätigkeiten neben Bosch Rexroth ein, weil du ja schon gesagt hast, du kannst nicht allzu viel sagen. Aber vielleicht mal so die...
Ich mache eigentlich überall das Gleiche.
Naja, so High-Level vielleicht. Ne? Aber vielleicht die Hörer interessiert ja vielleicht auch der Unterschied jetzt Bosch Rexroth jetzt zu Bosch allgemein. Also Bosch ist natürlich ein Riesenkonzern und Rexroth, meintest du schon, ist jetzt für dich Fokus IoT, Hydraulik. So, das sind die Themen.
Ja. Also es ist, wo ich jetzt schon länger dran arbeite, das Thema ist immer, was machst du mit den Daten? Du Es wird immer so schön gesagt, ja, jetzt machen wir IoT, aber was machst du eigentlich damit dann? Du musst ja irgendwie, willst du ja dem Kunden einen Service bieten und irgendwie willst du ja Geschäft mit auch selber generieren. Und da haben wir vor Jahren angefangen, dass wir wirklich sagen, okay, wir wollen jetzt Predictive Maintenance verkaufen. Das heißt, du gehst zum Kunde, entweder sind schon Sensoren dran oder du bringst, installierst was Neues und nimmst die Daten auf und bietest ihm dann Predictive Maintenance an. Also das heißt, du analysierst, wie läuft die Maschine, ist die noch gut? Und das Ganze über Machine Learning. Und dann kannst du ihm den Service anbieten, dass du praktisch Ausfälle vermeidest. Weil jetzt speziell auch in diesem ganzen Maschinenbaubereich und so, ist halt immer, wenn du Anlagen hast, die jetzt produzieren 24 Stunden am Tag, wenn du einen Ausfall hast, dann ist es vorbei. Ne? Das kannst du nicht mehr, das holst du nicht mehr rein. Ja. Und das ist, also ist für mich einer meiner, ja, ist es so ein Leidenschaftsthema, einfach, ja, weil du erzeugst mehr oder weniger die Daten, selbst wenn, da ist ja, oft ist ja nichts da, du hast irgendwo eine ältere Maschine und die ist aber sehr, sehr wichtig im Produktionsumfeld, da musst du rein, musst das anschließen, erzeugst die Daten und dann machst du wieder was mit und dann erzeugst du deinen Kunden-Value und auch noch für dich, also für die Firma noch Business. Das ist super. Mhm.
Ja, ist einer der großen Themen in der Industrie 4.0, ne, ist dieses Thema Predictive Maintenance. Und ja, natürlich gibt es da viele Herausforderungen. Bei den Daten ist es ja oft so, dass die Redundanz ein Problem ist, denn die Maschinen sind ja erst in den Ausnahmefällen interessant, also fürs Training. Ne? Kannst du da vielleicht etwas sagen? Gibt es da Simulationen, die ihr durchführt oder sonstige clevere Algorithmen, wie man die, sagen wir mal, interessanten Fälle, die Spezialfälle mit reinnimmt?
Ja gut, was du oft halt hast, du musst schon auch, also du nimmst eigentlich immer kontinuierlich auf. Dass du jetzt irgendwelche Fälle hast, die du dir da speziell betrachtest, das kommt eigentlich dann durch die Laufzeit. Du brauchst Kundenkontakt. Das ist eigentlich immer bei solchen Predictive-Themen, dass du schon auch irgendwie ein Feedback brauchst. Was siehst du eigentlich jetzt da? Und so bringst du dir einen Stamm an Vorfällen aufbaust, wo du schon mal gesehen hast.
Also meine Frage zielte vor allem darauf ab, dass du natürlich mit den Maschinen Redundanz hast, weil genau das sollen die Maschinen machen. Die sollen natürlich repetitive Arbeiten erledigen. Das heißt, du sammelst und sammelst und sammelst im Grunde lange, lange uninteressante Daten. Und dann ist eben eine Herausforderung, nicht alles zu persistieren vielleicht, sondern da irgendwie einen schlauen Weg zu finden. Ne? Siehst du das als eine Herausforderung an oder eher nicht so?
Also ich würde es als Herausforderung sehen. Heutzutage ist es natürlich jetzt nicht mehr so das Megaproblem, dass du wirklich alles speicherst. Der Sinn ist immer so, dass ja, macht Sinn. Oft weißt du natürlich auch nicht, bringt es mir vielleicht in einem Jahr was? Steckt da vielleicht irgendwo was drin, wo ich jetzt noch nicht sehe, wo meine Algorithmen noch jetzt noch nicht können, was ich dann aber später wieder brauchen kann? Es gibt natürlich Möglichkeiten, auf die will ich jetzt hier nicht im Speziellen eingehen, wo du diese Menge begrenzen kannst, schon an der Maschine. Aber allgemein ist das heutzutage, wenn du jetzt auf Amazon bist oder irgendwo eine Hadoop-Cluster hast, Speicher kostet halt ja fast nichts.
Okay, mehr. Nur halt mit der Speichermenge werden halt auch die Queries teurer, komplexer. Ne? Also wenn du natürlich die Durchsuchbarkeit der Daten auch anpeilst, dann ist es natürlich schon von Vorteil, wenn du nicht Unmengen hast, was auch immer Unmengen bedeuten mag. Aber okay, ich verstehe, der Ansatz ist erstmal Rohdaten, 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 denn man weiß ja nicht, wofür man sie brauchen kann, ne? Und dann mal gucken, wie man da arbeiten kann.
Du kommst da eigentlich nie rum. Du kommst nicht rum. Du brauchst, klar, vielleicht irgendwann, wenn du mal genug gesehen hast und das gut genug kennst, dann, dass du schon einschränkst, aber Es ist halt nicht, die Daten sind halt nicht so wie eine Kegel-Competition, wo du genau weißt, ah, okay, hier ist das und das drin oder das ist nur ein begrenzter Datensatz und du kennst schon ziemlich gut. Es ist halt, the real world ist halt doch immer noch ein Unterschied.
Genau, es gibt eben so verwandte Themen. Ich hatte zum Beispiel ein Interview vor kurzem mit dem Rasmus Rothe von Merantix und die haben ein Produkt rausgebracht, das ist im Automotive-Bereich und da werden natürlich auch Unmengen Daten gesammelt. Und da ist eben auch die Herausforderung, die Spezialfälle eher herauszufiltern. Das heißt also, ein Auto, das jetzt einfach nur so rumfährt, sammelt natürlich Daten, aber eher langweilige Daten. Und diese riesige Datenmenge einfach irgendwo hinzuspeichern, ist nicht so der Plan. Kann man machen, aber was die eben anpeilen, ist tatsächlich schon im Vorfeld eine Art Vorselektion zu haben und diese dann auch besser durchsuchbar zu machen. Also es gibt anscheinend Bereiche, in denen man das schon macht. Dass man sich genau überlegt, okay, wie viele Daten haben denn überhaupt noch einen Mehrwert für Machine Learning und Data Science? Aber klar, Speicher kostet heute nichts mehr und deswegen kann man natürlich erstmal den Ansatz gehen. Und du hast ja schon gesagt, es gibt Fälle, wo ihr im Vorfeld schon Daten sozusagen weglasst.
Das kommt auch immer darauf an, wie gut kennst du eigentlich dieses IoT-Device? Wenn das jetzt, ich sag mal, ein Auto, das erste Auto ist genauso wie das millionste Auto, wenn das auf der Straße fährt. Irgendeine Maschine, die jetzt custom für einen Kunden gebaut ist oder vielleicht für zwei, für drei Kunden, die kennst du nicht so genau. Da werden unterschiedliche Werkstücke produziert, die wird mit unterschiedlichen Systemparametern allgemein betrieben, die steht vielleicht in einem Land, wo du andere Temperaturen hast und so weiter und so weiter. Da ist das nicht ganz so einfach, wie wenn du jetzt sagst, naja gut, ich habe jetzt ein Auto. Das fährt nur geradeaus. Das ist immer so, das ist so der Unterschied zwischen den Anwendungsfällen,
okay,
die ich so gesehen habe.
Okay, und du baust da eine Data-Plattform oder ja, führst die Leitung dort, die steht ja sicherlich schon. Was ist eine Data-Plattform, eine Big-Data-Plattform denn?
Du musst dir das so überlegen, wenn du irgendwo Daten generierst, jetzt im IoT, du generierst das, bleiben wir bei deinem Auto. Das Auto generiert Daten, das schickt dir ja irgendwo hin. Und diese Daten, die jetzt dahin geschickt werden, du brauchst erstmal irgendwo was, um die Daten zu empfangen, also irgendwo irgendwie APIs. Dann brauchst du Datenbanken, wo das dahinter läuft und Processing Frameworks, mit denen du das dann verarbeitest. Und dann irgendwie möchtest du das ja dann wieder präsentieren an den User, an den Kunden. Also du hast dieses APIs, Datenspeicherung, Visualisierung, Processing. Das ist so alles, was du brauchst in einer normalen Datenplattform. Früher hat man das auch gehabt. Da hat man halt dann eine SQL-Datenbank irgendwo gehabt und hat irgendwo eine Stored Procedure geschrieben und die hat dann das gemacht. Oder man hat irgendwo ein MATLAB-Skript laufen lassen und das hat dann Daten extrahiert aus der Datenbank und weiterverarbeitet. Das ist so das Problem jetzt. So bin ich eigentlich zu diesem ganzen, damals hat man noch gar nicht so viel von Data Science, da war so Big Data, der große Big Data Hype vor 7, 8 Jahren. Da hat man dann so gemerkt, wir brauchen andere Tools. Das funktioniert so nicht mehr. Es sind zu viele Daten, um die einfach so in eine relationale Datenbank zu kippen. Es dauert zu lang, Daten zu extrahieren. Irgendwie müssen wir das in einer mehr parallelisierten Form machen. Und da gibt es natürlich zig verschiedene Möglichkeiten. Wo ich so auch herkomme, ist so diese ganze Hadoop-Geschichte. Und da... Ja, also diese Plattform, das ist so das, wo ich mich eigentlich mit beschäftige. Mhm. Bayrexroth und auch jetzt zum Beispiel in meinem Data Engineer Coaching, was ich aktuell mache.
Mhm, okay, das ist ein relativ technischer Fokus jetzt in deiner Beschreibung. Ist es nicht auch so, dass eine Data-Plattform vor allem die Kollaboration fördert zwischen Data Scientists, Data Engineers und, weil du auch Visualisierung angesprochen hast, die Business-User, dass die alle sozusagen auf diese Plattform zugreifen können und mit der arbeiten können?
Das stimmt. Das ist immer, das ist so ein Thema. Da muss man viel Kommunikation betreiben, dass das Engineering weiß, was will eigentlich das Data Science Team, was wollen die Data Scientists eigentlich mit den Daten machen? Wie wollen die die queryen? Das fängt schon beim Queryen an, das zieht sich dann raus. Okay, wenn die das so abrufen wollen, dann müssen wir die so storen in vielleicht der und der mit den Tools. Hast du eine Time Series Datenbank oder hast du irgendwo einen Key Value Store? Das kommt dann immer drauf an. Also da ist eine enge Kommunikation. Ja, und natürlich, du hast mit dem Business hast du auch viel zu tun vom Engineering, dass du sagst, okay, jetzt fürs Predictive Maintenance, du verkaufst das und der Kunde will was sehen. Was will denn der sehen? Das weiß natürlich das Engineering jetzt eher, aber der Verkäufer oder der dann den Service anbietet und auch mit dem Kunden in Kontakt steht, der weiß das natürlich dann gut. Dann musst du da wieder in Kontakt sein, klar.
Und der nutzt auch die Datenplattform. Der wartet jetzt nicht auf Input, sondern kann direkt dort arbeiten.
Kann beides.
Es gibt ja Anbieter von Datenplattformen, von technisch bis weniger technisch, je nachdem, wo der Fokus liegt. Und meistens geht es eben genau darum, dass man verschiedene Schnittstellen hat, APIs, und dass man dort also Data Governance und die ganzen wichtigen Themen in einer Plattform hat. Jetzt habt ihr das anscheinend selber gebaut, aber sich wahrscheinlich die anderen Sachen auch angeschaut.
Diese Tools. Ich persönlich bin da immer nicht so begeistert, weil die Leute denken, das ist dann alles ganz einfach. Und das ist überhaupt kein Problem, da ist schon alles fertig. Wir setzen einen Data Scientist an. Fertig. Das war's. Der macht das. Das funktioniert dann doch nie so gut, wie wenn du es wirklich selber machst. Ob du es jetzt auf AWS machst oder auf Azure, das ist dann relativ egal. Aber wirklich, um irgendwo draußen ein Produkt zu bauen, das ist genauso, wie wenn du sagst, ja, okay, ein UI, wir nehmen halt ein Dashboard irgendwie, Kibana oder so. Das bieten wir an, das ist das Dashboard für den Kunden. Ja, kannst du machen. Ist halt so ein Standardding, gibt dir halt wahrscheinlich nicht das, wie wenn du es dann doch wieder selber baust.
Also, ja, genau.
Das ist immer so ein Abweichungsthema.
Ja, also aus meiner Erfahrung würde ich auch sagen, es gibt halt wahnsinnig viele Reibungsverluste, wenn diese Kommunikation immer erforderlich ist zwischen IT, Engineering, Data Science, Business User. Und da möchtest du, wenn es zum Beispiel auch darum geht, Modelle in Produktion zu bringen, Data Scientisten eigentlich so enablen, dass die das auch selber machen können. Ne? Das ist natürlich eine Frage von Seniorität auch, Erfahrung. Aber wenn du jetzt keine Datenplattform hast, ist es in vielen Unternehmen eben so, dass der Data Scientist oder die Data Scientists dann zu den Data Engineers laufen müssen und dann sagen müssen, ja, bitte, 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 ich habe jetzt hier ein fertiges Modell, bring mal in Produktion. Und das ist natürlich genau das, was du verhindern willst. Ne? So ein wichtiger Punkt, weil das führt zu Frustration, Zeitverlusten und das kann es nicht sein. Ne? Und dafür brauchst du eigentlich eine Plattform.
Nee, das dürfte nicht passieren. Also der Data Scientist selbst, der muss so weit enabled sein, dass der sich mit den Daten eigenständig arbeiten kann und dass der, wenn es jetzt um das Deployment von Modellen oder so, das muss der eigenständig können. Das sollte das auch nicht machen. Das skaliert ja gar nicht.
Exakt. Aber du kannst schon sehen, dass ein kleineres Unternehmen, jetzt nicht in der Größe eines Boschs, sich wahrscheinlich dann sinnvollerweise doch solche fertigen Lösungen sich vielleicht mal anschauen sollte. Denn da gibt es halt einige Datenplattformen, die da draußen sind.
Ja, das kommt, wie gesagt, das kommt immer darauf an, wie weit du es treiben willst und was du genau willst. Und auch, es kommt auch viel darauf an, in was für einem Stadium du dich befindest. Also wenn du jetzt irgendwo sagst, okay, ich habe jetzt so ein Proof of Concept gemacht, ich habe mir als CSV-File Daten besorgt aus der Firma und der Data Scientist ist da drüber gerannt und hat da jetzt ein Proof of Concept gemacht, gut, da können wir was anbieten. Dann brauchst du es, dann reicht es vielleicht irgendwo, wenn du da irgendwo ein Notebook hast. Dann gehst du irgendwo in der MVP, wo du sagst, okay, wir probieren das mal aus mit zwei, drei Kunden. Dann kann das auch gut noch funktionieren. Aber da musst du dann schon gucken, wo führt es dich wahrscheinlich hin? Es skaliert das dann, bietet dir das dann alle Möglichkeiten, dass du das wirklich, wirklich dann als Produkt groß skalieren kannst. Das ist immer so.
Ja, sehe ich genauso, 100%. Kann man nicht so one size fits all begründen. Ja, okay. Ich glaube, das gibt einen ganz guten Eindruck zu deiner Tätigkeit bei Bosch Rexroth und was eben auch konkret eine Data-Plattform ist, die du da verantwortest. Dann lass uns doch gerne zu dem kommen, was du neben Bosch Rexroth noch alles machst. Und zwar bist du, das kann man ohne Zweifel so sagen, ein Influencer, denn du hast auf LinkedIn allein über 46.000 Follower. Und das ist sicherlich hilfreich, wenn man eben Top Voice werden möchte auf LinkedIn. Was bedeutet das eigentlich? Top Voice, Data Science und Analytics 2018 und 2019. Wie wird man das?
Ja, das war... das hat eigentlich nicht nur was mit Follower zu tun. Soweit ich das weiß, also mir kriegen das auch nicht gesagt. Okay, deswegen bist du jetzt in der Auswahl. Das geht rein drum, wie viel wertvolle Beiträge lieferst du? Also wie viel Leute sehen deine Sachen? Wie viel interagieren mit deinen Inhalten? Und da gibt's halt für diesen Data Science und Analytics gibt's viele verschiedene Bereiche. Das Top Voices wird ja auch, auf höheren Ebenen gemacht, dass dann irgendwelche Landes Leader da Top Voice für was werden. Aber es gibt's also auch für Data Science and Analytics. Und ja, scheinbar gefällt
mir. Ja, wie lange produzierst du schon Content?
Es wird jetzt das vierte Jahr, glaube ich, wo ich das wirklich ernsthaft mache. Ich habe irgendwann mal angefangen. Einfach aus dem, wir hatten da mal ein Vorstellungsgespräch und da hat der Bewerber gesagt, wenn ich jetzt komme hier, da verliere ich ja dann alle meine komplette Reputation. Ich kenne hier keinen und mich kennt keiner. Und damals haben wir gedacht, das ist interessant, das ist ein Thema, was dir gefällt und mal fangen das doch mal an. Und so habe ich mal erste Blogpost geschrieben und habe dann gemerkt, das ist ja eigentlich ganz cool. Du schreibst was und du machst was und Leute interessiert es und du kannst sogar noch jemandem helfen dabei. Das ist, das war so eigentlich das, wo ich echt sagen muss, das ist cool. Und ich finde es auch immer cool, wenn dann Leute interessante Fragen stellen, wo ich dann auch mal helfen kann.
Also Branding und natürlich kannst du anderen damit helfen. Monetarisierung, also Lifestyle-Business war da lange, lange erstmal gar nicht in Sicht, ne?
ich würde mal sagen, ich hatte letztes Jahr irgendwann mal den Zeitpunkt, da hat mir das YouTube die Ausrüstung bezahlt, die ich jetzt so investiert habe. Ich glaube, ich bin sogar noch im Minus. Aber es ist egal. Also meine es ist zurzeit so, meine Frau ist happy, ich investiere nimmer mal mein normales Einkommen für meinen ganzen Blödsinn in den auf.
Okay. Ja, das ist ja schon ist eine spannende Sache, weil also Influencer-Marketing ist halt ein ganz, ganz großes Feld. Ich habe da selber eine Zeit lang gearbeitet und es ist eben so, wenn man das ernst nimmt, kann das ein Fulltime-Job sein, ne?
Ja, also es ist ja, du kannst viel machen. Es ist immer, bei Influencer ist immer die Sache, willst du Influencer werden? Oder soll Influencer dein Job sein? Oder möchtest du einen Job haben und ein Influencer sein? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also es gibt wirklich Leute, die sind halt Influencer von Beruf. Die teilen alle möglichen Firmen ihre Posts und verdienen damit Geld. Hat mich persönlich bisher nie interessiert. Also ich mache keine Werbung. Ich nehme vielleicht mal jemanden, was ich interessant finde und was ich cool finde, aber jetzt, dass ich jetzt sage, ich nehme jetzt ein paar hundert Euro, doch einmal habe ich sogar gemacht. Fand ich aber ein cooles Ding, habe ich für Oracle einen Blogpost gemacht. Aber es ist halt immer, wo willst du hin? Und für mich ist eher das ich bin ein Engineer und ich möchte auch diese Engineering-Karriere weiterführen und kein Influencer werden.
Ja, ich würde auch sagen, also nur Influencer ginge kaum im Tech-Bereich, weil du musst natürlich irgendwo hands-on bleiben. Ansonsten, worüber redest du, ne? Oder worüber schreibst du?
Also, ja.
Das ist immer so eine Balance dann sicherlich. Aber du bist ja anscheinend, wenn du sagst 40 Stunden Bosch Rexroth, machst du das tatsächlich nur so ein bisschen nebenbei. Aber offensichtlich sehr erfolgreich. Und du hast ja verschiedenste Initiativen, also vom Podcast-YouTube-Channel. Das ist quasi eins, ne? Also du machst Videos,
stimmt,
die du auch als Podcast dann nochmal publizierst. Und vielleicht fangen wir damit mal an. Das nennst du Plumbers of Data Science. Finde ich total spannend.
Ja, habe ich irgendwann.
das heißt der Klempner, ne? Klempner übersetzt.
Ja, der Klempner. Ich hab irgendwann, jetzt muss ich gucken, ob ich das auf Deutsch zusammenkriege. Ich habe irgendwann, bin ich mal drauf gekommen, dass das ganze Engineering, das ist so ein bisschen wie so ein Klempner. Es ist unsichtbar, aber wenn du es falsch machst, ist es eine Riesensauerei. Und ich fand es irgendwann lustig und die Leute fanden es lustig, deswegen habe ich es dann gelassen.
Ich finde es auch sehr lustig und es gibt ja auch eine Richtung vor, ne? Also Plumbers, Data Science, Klempner, das ist ja, wenn man das mal überspitzt formuliert, dann sozusagen die Drecksarbeit, die der Data Engineer übernehmen muss, ne? Also übertragen.
Ja, es ist überspitzt, aber es, genau, ist natürlich, ne? Schon, du hast nicht den, wie soll ich sagen, du hast nicht diese Exposure, wie jetzt ein Data Scientist. Also ja. du gehst jetzt nicht, du sprichst nicht jetzt mit, riesig mit Kunden oder mit allen möglichen und arbeitest dann irgendwelche coole Algorithmen, wo du dann Charts präsentieren kannst und alles mögliche. Es ist so ein bisschen der Background-Job. Mir persönlich gefällt's. Also ich habe das eigentlich, man meint es zwar eigentlich nicht so, aber ich bin eigentlich so der gern so ein bisschen im Hintergrund steht. Von daher für mich ist einer von der coolsten Jobs.
Ich reite da so ein bisschen auch metamäßig drauf rum, weil was ich eben auch häufiger erlebt habe oder gehört habe, ist, dass eben gerade die Data Scientists dann gerne die Lorbeeren einheimsen für die Arbeit, in der aber sehr, sehr viel Engineering-Arbeit auch drin steckt. Wie würdest du das sehen? Hast du das auch schon als Problem erkannt oder im Gegenteil, Data Engineers kommen immer auch gut weg?
Wie gesagt, es ist, also ich würde jetzt doch als Lorbeeren einheimsen. Das sind halt zwei unterschiedliche Jobs. Das eine, beim Data Scientist siehst du, du kannst halt was präsentieren, du siehst halt, du kannst auch jemandem zeigen. Wenn du jetzt irgendwo im Hintergrund eine coole Pipeline gebaut hast, die wahnsinnig effizient ist und ja, super.
Ja.
Da kannst du dann sagen, ah, cool, und das Team kann sich auf die Schultern klopfen, aber interessieren tut das eigentlich niemanden. Von daher, das muss man mögen. Ist so, der Data Scientist hat da einfach ein anderes Standing. Ich finde es, wie gesagt, ich finde es nicht negativ. Für mich ist es, ja, ich habe es eigentlich gern.
Okay, interessant. Also ich finde es tatsächlich eher schade und wenn ich die Möglichkeit habe, dann stelle ich eigentlich eher die Engineering-Arbeit dann auch in den Vordergrund gerne und mich dann vielleicht eher ein bisschen in den Hintergrund, weil das etwas nicht so Offensichtliches ist, ne? Also die Data Science-Arbeit, die sieht man eben eher, der Business-User und die Entscheider, die ja letztlich, muss man ja so sagen, über Promotions und so weiter entscheiden, die sehen das eben auch eher und deswegen finde ich das eigentlich immer auch eine gute Sache, wenn man sagt, komm, Data Engineers, stellt euch auch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund und haut mal ein bisschen auf die Kacke, was ihr hier produziert habt, das ist extrem gut.
Ja, das ist wirklich schwierig, weil du jetzt das so Stakeholders ansprichst. Ja, dadurch, dass das natürlich so ein bisschen im Hintergrund ist, verstehen viele die Wichtigkeit nicht davon.
Ja.
Es ist immer noch in den Köpfen drin, dass der Data Scientist, der kriegt das schon hin. Und das Engineering ist immer so, das war aber schon immer so, wenn du zurück überlegst, wenn es irgendwo um Datenbankadministratoren und so Zeug ging. Es war immer so, ja, wir brauchen das, wir wissen auch, dass wir es brauchen. Wir wissen zwar nicht genau, wie wichtig das ist, aber es ist schon wichtig und es wird immer so ein bisschen klein gehalten. Das ist, denke ich, bei vielen immer noch drin, leider. Das ist so ein bisschen der Nachteil vom Engineering. Es ist halt einfach versteckt. Mhm. Und du kannst auch, wenn du es präsentierst, viele verstehen das leider halt dann nicht.
Ja, ja, man muss es dann mit Data Scientist vielleicht gemeinsam kommunizieren, ne? Aber okay, das vielleicht...
Ja, du musst, das stimmt. Du musst irgendwie...
Das vielleicht zu dem Thema nur. Aber was ist eigentlich die Zielgruppe von dem? Erzähl mal was dazu. Von deinem Podcasting und YouTube-Channel.
Ja, prinzipiell, also meine Zielgruppe, ja, wie soll ich das jetzt da genau definieren, sind eigentlich Engineering interessiert. Das heißt, das ist, kann einerseits der Data Scientist sein, der jetzt nicht nur die, die Analysen machen muss, sondern der jetzt irgendwo in eine Rolle kommt, wo er jetzt mit Datenplattformen zu tun hat. Und es ist jetzt was anderes, als er vorher gemacht hat. Und er sich informieren möchte, worum geht's da eigentlich? Wie funktioniert das? Das können auch Engineer sein, die jetzt neu in den Bereich einsteigen wollen. Da arbeite ich zurzeit immer noch an so einem Cookbook, dass du wirklich sagst, okay, das ist ein Engineering Cookbook. Wenn du da einsteigen willst, hier ist so eine Ressource, damit weißt du schon mal ungefähr, worum es geht und kannst da einsteigen und findest irgendwo einen Anfang, weil das doch ein Riesengebiet ist. Also so dieses, oft ist es so, dass das Einsteiger-Thema und dann Richtung fortgeschritten, aber so das Spezialisten ist immer, habe ich gemerkt, ist im Engineering sehr schwierig, weil du dann doch immer in Spezialfälle kommst, die kannst du vielleicht one-on-one irgendwo klären, aber das kannst du jetzt zum Beispiel auf YouTube, das kannst du vergessen, das bringst du nie rüber.
Okay, also bist im Grunde in der Education und hast von juniorigeren Engineers bis vielleicht auch etwas erfahreneren Data Scientists, die mehr das Engineering auch jetzt in der Verantwortung haben. Das sind so die jetzt dir folgen oder mit denen du eben zusammenarbeitest. Das heißt, du bist im Grunde ein Coach und machst Edutainment, ne? Also es geht halt nicht nur um Education, ne? Du sprichst ja auch verschiedenste Themen an. Ich habe mich mal ein bisschen durchgeklickt. Das Cookbook habe ich mir natürlich auch mal angeschaut auf GitHub. ist ein krasses Werk auf jeden Fall. Geht eben die wichtigsten Themen an, die aktuell sind. Und das Ganze ist dynamisch, also wird noch verlängert, erweitert etc., ne? Ist also schon irgendwie so eine Art, ja, so eine Bibel, ne, für den Data Engineer. Sollte sich jeder Data Engineer mal anschauen. Kann ich gerne verlinken, auch in den Shownotes.
Ja, ich habe es irgendwann mal angefangen, weil mich hat's wirklich genervt, dass ich werde ständig gefragt, wie fängt man denn da an? Worum geht's denn da eigentlich? Ich will irgendwo ins Engineering, aber und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, komm jetzt, fängst halt mal an. Und das ist jetzt daraus geworden, ich mache immer wieder weiter. Es ist halt nur, wie du schon sagst, wenn du Fulltime Job und dann YouTube und dann das und jetzt mit dem, was ich jetzt noch mit diesem Team Data Science mache, das
Genau, geh darauf ein, das ist dein neuestes Projekt, ne?
Ja, das ist mein neuestes Projekt, das ist so ein Coaching-Projekt, Training/Coaching. Einfach, wie gesagt, oftmals ist es so, die Leute brauchen einfach Hilfe. Wie steigst du da ein? Ob du jetzt ein Data Scientist bist, wie gesagt, der Engineering Wissen braucht, oder du willst ins Engineering, weil Data Scientist interessiert dich nicht. Habe ich mir überlegt, einfach dieses Cookbook noch eins weiter zu treiben, dass man wirklich sagt, okay, jetzt gibt's hier, jetzt machst du mal einen Kurs, da mache ich zweimal die Woche, Coaching Sessions, und da können dann die mitmachen können, kommen und da unterhalten wir uns über Zoom und einfach für Fragen und Antworten das Ziel ist, dass jeder, der mitmacht, macht ein Projekt, egal wo, ob das jetzt AWS, Azure oder was weiß ich ist, und das Ziel ist, das zu dokumentieren von dem Student und dann das mehr oder weniger damit, auch wenn er einen neuen Job sucht, damit dann loszuziehen und zu sagen, hier, guck mal, ich habe auch schon was gemacht. Das mal habe ich gemacht. Hier ist mein GitHub. Das sind die Blogposts dazu, was meine Gedanken dazu sind. Und einfach wirklich auch zu zeigen, dass du was kannst. Weil nur Zertifikate, ich halte da nicht viel von. Muss ich ehrlich zugeben.
Also lieber zeigen, dass man was gemacht hat und nicht nur irgendwie so Theorie, ne? Sondern irgendwie ein Side-Project auf GitHub vielleicht gehostet, dass man sich anschauen kann. Und das forcierst du ja damit. Das wäre dann das Ziel des Studenten sozusagen bei dir, des Teammitglieds. Was genau verfolgst du damit? Du willst einfach eine ganz große Content-Education-Plattform damit aufbauen?
Ja, ganz groß.
Ja, was ist die Vision dabei? Wenn du mal groß oder einfach mal so starten und gucken. Weil es ist ja auch so, du hast jetzt nicht nur sozusagen die Free-Tier, sondern es gibt auch Studenten, die einen gewissen Betrag zahlen sollen dafür, ne?
Genau, ja, das sind die beim Coaching mitmachen. Bei mir ist meistens so, in Englisch sagt man immer, wing it. Ich wing das meistens, ich überlege mir das, naja gut, probierst es mal aus und guckst mal, ob das überhaupt jemanden interessiert und wie das so ankommt. Aktuell bin ich einfach in der Testphase. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass man das dann noch irgendwie erweitert, dass ich das als, sagen wir mal, als Engineering-Kurs für Firmen noch weiterentwickle, dass man sagt, okay, man macht jetzt so Gruppen-Sessions, Gruppen-Coachings oder hilft Firmen, wie sie da das Engineering auf die Reihe bekommen oder ihr Data Science Projekt. Aber aktuell ist das Coaching eigentlich so das so Leidenschaftsprojekt.
Wie viele Schüler hast du da oder Studenten?
Aktuell habe ich 4. Mhm. Ich habe aber auch erst angefangen. Also ich bewerbe es nicht mal. Also ich hatte eigentlich 2 und da habe ich gesagt, na gut, jetzt guckst du mal und lernst mal und musst ja noch einen Haufen Ressourcen, Videos generieren und alles. Du guckst mal, wie das so läuft. Jetzt muss ich mal gucken, dass noch mehr kommen.
Musst du jemanden einstellen. Immer, du, für Tier.
Ja. Ja. Es ist wirklich schwierig, weil du halt, wenn du irgendwie so ein Startup machst, du brauchst eine gewisse Anlaufphase und du musst auch immer lernen. Das ist ja so dieses typische, Herrgott, wie hat es Peter Thiel genannt? Lean Startup oder was? Lean Startup, glaube ich.
Ja, Eric Ries.
Eric Ries, ja. Peter Thiel war 0-1, glaube ich. Oder?
Ja, 0-1, Peter Thiel.
Ja, ne? Du musst auch immer lernen, halt, was brauchen die Leute. Und da habe ich einfach gesagt, na, ich fange mal an und guck mal, wo es hinführt. Aber es ist sehr, also ich finde es wahnsinnig interessant, weil du natürlich, du siehst auch vieles, es fängt zum Beispiel immer, ich fange immer mit an und ich sage immer, guckt euch doch an, wo wollt ihr denn eigentlich hin, in welche Branche wollt ihr, was sind so die Companies, die ihr targetet und was seht ihr in den Stellenausschreibungen, was seht ihr da für Anforderungen? Und dadurch, dass ich das weltweit mache, jetzt nicht nur auf Deutschland, ist es schon auch interessant, dass du, sag mal, von vier Stimmen kommt viermal was komplett anderes raus. Und dann da auch so ein bisschen Herausforderung, da dann was Schönes zusammenzubauen, ein schönes Projekt zusammenzustellen, das ist schon cool.
Ja, also du lernst selber natürlich auch ungemein viel dazu, denke ich, ne? Das sagt man ja immer, wenn man
ja
das richtig lernen will, dann soll man das eben, ja, letztlich teachen.
Ja, das ist auch so ein Thema, deswegen wieso ich auch immer dranbleibe jetzt, das ganze LinkedIn und so. Du willst ja nicht irgendwo stehen bleiben. Du willst nicht irgendwo mal anfangen jetzt auf Technologie zu bleiben. Du willst nicht irgendwo mit Hadoop anfangen und dann willst du da stehen bleiben für immer und dann war's das. Du brauchst irgendwo immer Input und immer neue Themen. Und das ist so für mich ein Ding.
Haben wir etwas übersehen jetzt, wenn wir dich als Influencer mal so betrachten? Gibt es noch weitere Channels, in denen du aktiv bist? Kannst du uns noch einen weiteren Überblick geben über deine Aktivitäten in dem Bereich?
Ich habe einen Instagram-Account, aber den benutze ich zu selten. Ja, ich bin momentan so, mein Problem ist so die Zeit aktuell. Ich habe jetzt noch jemanden, die hilft mir ab nächste Woche, dass wir hoffentlich jeden Tag einen Blogpost rauskriegen. Der kommt dann auf meiner Team Data Science Webseite und den share ich danach auf LinkedIn. Einfach so, dass man wirklich sagt, was Interessantes jeden Tag, wo im Engineering-Bereich wo hilft. Da bin ich mal gespannt, wie wir das hinkriegen.
Und das ist auch eine Data Engineering-Person oder sie oder er übernimmt sozusagen das Gießen in Content von dem, was du hast.
Ja, genau. Das ist eher so das für den eigentlichen Content, Engineering Content bin dann immer noch ich zuständig. Ja, es ist auch frustrierend, wenn du halt du hast immer nur eine gewisse Anzahl an Stunden irgendwo. Du willst doch mehr machen und durch das Coaching jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich das vielleicht da irgendwo hinbringe, dass man das so ein dauerhaftes Thema machen kann.
Okay, also da soll die Reise so ein bisschen hingehen. Mehr in das Coaching, ja, vor allem, ne? Und Content ist dann mehr so nebenbei, inspirierend dann auch. Coaching und so, das
gibt ja
gute Synergie, ne?
Ja, das, also was ich noch mehr machen will ist in Zukunft, ist, ich will mal ein bisschen mehr wieder YouTube machen. Es ist, das YouTube braucht dann doch auch immer ziemlich viel Zeit. Ich hatte eine einige Zeit immer Livestreams gemacht. Das ist immer, Manche Leute sind halt dann unzufrieden, wenn sie mal stundenlang einen Livestream machst. Da bin ich, glaube ich, berüchtigt dafür, dass bei mir immer die Livestreams 1,5 Stunden dauern.
Ja, Edutainment, ne? Also wahrscheinlich, es muss ja nicht immer super focused sein, sondern auch mal ein bisschen hier und da Side Topics, ne?
Ja, das ist halt das Coole, wenn du wirklich heutzutage mit den Livestreams, dass du wirklich, du bekommst da direktes Feedback und Leute können direkt Fragen einfließen lassen, ne? Also du kannst wirklich direkt darauf antworten und kannst dir was überlegen, holst hole ich mein Tablet raus, ich habe so ein Wacom-Grafik-Tablet und dann sketchst du einfach was zusammen und das ist schon cool. Weil sonst sitzt du nur da und musst dir was überlegen und ich glaube, du kennst das auch, wenn du als Podcaster musst du ein Skript schreiben, was willst du alles in der Session machen und das ist dann bei einem Livestream schon so ein bisschen, das fließt so ein bisschen schöner.
Mehr Spontanität durch die Fragen, ja, das, und mehr Interaktion durch dieses Tablet dann. Nee, das ist ein schöner Tipp eigentlich, ne? Wenn man also in diesen Bereich geht, dass man eben versucht, dann mehr mit den Zuhörern auch zu interagieren. Das macht sicherlich Sinn, mehr Engagement. Ne? Kann man dich eigentlich auch dann buchen für Data Engineering Projekte jetzt als eine andere Firma?
Nein.
Okay. Ja, kann ja sein, dass man sagt, ja, okay, jetzt wollen wir den Andreas jetzt irgendwie auch mal hier für unseren Notfall hier gewinnen, weil wir haben jetzt hier ein Problem.
Ja. Es ist schwierig, weißt du. Ich hatte mir das überlegt. Ich hatte mal eine Zeit lang auf meiner Webseite so Data Science Rescue, einfach wo man sagt, okay, es kann jemand kommen, es kann eine Firma kommen und die sagt, bei uns es funktioniert überhaupt nicht und ich habe wirklich schon viel gesehen jetzt in den Jahren. Also ich würde mir das auch zutrauen, dass ich sage, okay, das ist kein Problem, das kriege ich mal hin. Es ist nur einerseits die Zeit und andererseits, das ist dann immer schwierig, wenn du natürlich jetzt bei so einer Firma wie jetzt Bosch Rexroth bist, musst dann wieder aufpassen, ist das jetzt irgendwo, ist das in Konflikt mit deiner eigentlichen Arbeit? Ne? Mhm. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, jetzt das fliegt jetzt erst mal raus. Das kriege ich so aktuell nicht auf die Reihe.
Okay.
Aber es wär wahnsinnig interessant.
Ja, okay.
Würde mich also, wahnsinnig interessieren.
Wenn du dich aufteilen könntest. Oder du müsstest ja dann bei Bosch halt doch ein bisschen runterfahren und sagen, ich gehe jetzt in Teilzeit. Wäre halt eine Option, ne?
Oh, das, ja, keine Ahnung. Vielleicht trägt sich ja das Coaching irgendwann mal. Keine Ahnung. Das ist, so weit denke ich noch nicht. Ich gucke jetzt mal, wo das, so wie immer, ich gucke mal, wo es hinführt.
Ja, ey, super spannend. Ja. Wirklich sehr, sehr spannend, Andreas.
Ja. Ja. Was machst du denn, ja, wie machst du es denn mit deinem Podcast? Was ist so dein Long-Term-Goal mit deinem Podcast?
Ja, also ich habe eben die Zielgruppe eine etwas andere, eben wie wir hier schon gemerkt haben, nicht so technisch, sondern mehr High-Level, das heißt eher auch Entscheider im Data-Science-Bereich, selber Unternehmer oder eben Data-Science-Verantwortliche, Head-Offs, VPs, Data und Analytics. Und ich mache das auch eben nebenbei. Ich habe also auch Beratungsprojekte eben nebenher, beziehungsweise aktuell auch vor allem Kinderbetreuung tatsächlich und da mehr, etwas mehr Luft, was ich ins Podcasting stecke. Und was ich eben da machen möchte, ist positive Beispiele hervorheben. Da finde ich, gibt's im deutschsprachigen Raum relativ wenig von Datenwertschöpfung. Also generell auch so dieses Gemeinsame, dass man versucht, über die Gäste für die Zuhörer eben positive Beispiele, interessantere Beispiele, die inspirierend sind, zu zeigen. Und natürlich für mich auch konkret ist das Networking sehr interessant. Ich lerne sehr viel dazu. Und Branding ist auch ein Thema. Also da gibt es sicherlich Überlapp zu dem, was du machst, aber eben die Zielgruppe ist eine etwas andere. Aber ja, nebenbei genauso. Ja.
Ja. Aber das stimmt, das ist im deutschsprachigen Raum. Wir sind einfach noch hinter den Amis, einfach hinterher. Und also ich weiß nicht, ob es auch so ein bisschen so unsere Mentalität ist. Jeder muss so sein eigenes Ding machen und man darf so nicht genau erzählen, was macht jetzt die Firma, was macht die Firma, was machen wir. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da haben wir Deutschen schon auch noch einiges aufzuholen, oder?
Ja, was willst du machen, wenn du entsprechende Verträge hast, die dann dir das verbieten? Ne? Das kann ich dann schon irgendwo verstehen. Ist schwer dann zu durchbrechen. Das haben wir heute auch gemerkt. Du kannst eben nicht über alles reden. Ne? Aber umso schöner dann, wenn man zumindest so High-Level inspirieren kann. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall möglich und gibt zu wenig, finde ich. Gerade im deutschsprachigen Raum und eben auch für Unternehmen vielleicht, die da noch nicht auf der Reise sind, hin zu Data Science und Datenwertschöpfung, finde ich, gerade am Anfang sind eben strategische Fragen sehr, sehr wichtig. Ne? Und deswegen, das macht mir auf jeden Fall Spaß. Und ja, ich habe es auch ein bisschen vermisst. Also ich war vor vielen, vielen Jahren mal im Online-Poker-Bereich auch so eine Art Coach-Influencer. Also ich habe dort sehr, sehr viel Videos aufgenommen. Ich war in Strategieforen, One-on-One-Coachings etc. gemacht. Und das habe ich dann irgendwann aufgehört vor vielen Jahren und habe das auch ein bisschen vermisst tatsächlich. So auch dieses Coachen oder eben Content, lehrreichen Content zu produzieren. Also das war für mich tatsächlich auch eine Motivation. Ich denke, ähnlich wie bei dir, das macht mir tatsächlich auch viel Spaß, irgendwie etwas mit Wert zu generieren.
Ja, verstehe ich.
Ja, aber witzig, dass du mich jetzt fragst. Jetzt bin ich hier der Beantworter in deinem eigenen Podcast. Aber warum nicht? Ja, gut. Ja, kannst ja dann auch einen Podcast draus machen dann für deinen Channel.
Genau.
Ja, top, Andreas. Also ich wäre ansonsten tatsächlich eigentlich durch so. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Überblick gewonnen zu dem, was du alles so machst, was tatsächlich echt beachtlich ist.
Ja, die Kinder klopfen schon an der Tür.
Ja, dann raus ins schöne Wetter, ne?
Ich habe zugeschlossen. Beim letzten Podcast hat plötzlich so ein kleiner neben mir gestanden.
Hatte ich auch schon.
Ja, komme gleich.
Kann man ja zum Glück rausschneiden.
Du kannst auch drin lassen, ist überhaupt kein Problem. Das gehört, that's life.
That's life, absolut.
Das gehört dazu.
Absolut, gerade in der heutigen Zeit, ne?
Ja.
Okay, Andreas.
Ja.
Es bleibt mir nur Danke zu sagen und es war sehr spannend. Ja, wünsche dir alles Gute mit deinem ganzen Content, den du produzierst, dass das alles noch schön wächst und gedeiht, dass deine Schüler sehr viel lernen und in ihrer Karriere eben auch schön weiterkommen. Und ja, in dem Sinne alles Gute. Danke.
Dir auch. Vielen Dank, Bernhard. Mach's gut. Wir bleiben in Kontakt auf LinkedIn, wenn was ist.
100%.
Einfach melden.
Top. Ciao.
Danke. Tschüss.